Meisterlich, der Pen and Paper Podcast rund um Spielleitung mit Anjo Tschernig und Sid Brammer.
Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Meisterlich, dem Pen and Paper Podcast zum Thema Spielleitung. Mein Name ist Anjo.
Und ich bin der, der so heißt wie das Faultier aus Ice Age. Ich löse auf. Und ich bin Sid. Und wir sind zwei mit allen Wassern gewaschenen und mit allen Ideen gewappnete Spielleiter, die euch hier in jeder Folge einen Teil des Spielleitungshandwerks vorstellen und euch versuchen, mit Tipps und Tricks auszustaffieren, die wir in unserer nun schon ein paar Jahre andauernden Karriere vielleicht auch gerne früher gehabt hätten. Sag mal, Anjo, worum geht es denn heute?
Bei allen Göttern, ich muss physisch, ich muss körperlich dagegen ankämpfen, jetzt nicht die ungeilste und platteste Eröffnung aller Zeiten zu machen.
Ja gut, ich habe sie ja schon fast gemacht, aber ich glaube, was du jetzt noch am liebsten gebracht hättest, wäre wahrscheinlich noch so ein richtig schön stumpfschelmisches, na, rate doch mal.
ja, genau, richtig.
Nee, so einfach lasse ich dich nicht davon kommen, komm.
Ich habe eine Alternative. Wir wissen, es geht um Rätsel. Ich hätte einen kleinen Fun-Fact über Rätsel. Mir ist das in der Vorbereitung eingefallen, weil das vielleicht ein schönes Beispiel ist für die Popularität von Rätseln und wie sie auch benutzt werden können, um Leute zu ködern. Und letztendlich ist es ja auch das, was wir ein bisschen im Rollenspiel mit Rätseln erreichen wollen. Und zwar hat niemand Geringeres als Friedrich Schiller einmal ein Märchenstück geschrieben, was durch seine besondere Unbedeutsamkeit in die Geschichte seines Schreibens einging, nämlich Turandot, die chinesische Prinzessin. Und ganz blöd zusammengefasst geht es in diesem Stück darum, dass jeder, der diese Prinzessin heiraten will, erst einmal von ihr Rätsel gestellt bekommt, die er lösen muss. Und wenn der Brautwerber dabei nicht erfolgreich ist, dann wird nicht geheiratet, sondern ihm wird die Rübe abgehakt. So. Und der Clou ist jetzt, dass Schiller, dieser clevere Fuchs, nach der Premiere auf die Idee kam, naja, man könne ja bei allen weiteren Vorstellungen jetzt jeden Abend andere Rätsel stellen lassen, so dass auch die Leute, die das Stück schon gesehen haben, vielleicht motiviert werden, noch einmal zu kommen, weil sie miträtseln wollen. Und gesagt, getan. Und wenn man den Quellen glauben kann, dann hat das sogar ganz gut funktioniert.
Okay. Ich meine, wenn jetzt jedes Mal im Schauspieler die Rübe abgehackt worden wäre, dann hätte es vielleicht auch funktioniert. Aber
ja, es gehen einem dann schnell die Schauspieler aus irgendwann, ne?
Aber lieber Anjo, wie wollen wir uns jetzt diesem Thema zuwenden? Wollen wir jetzt Bilbo und Gollum nachspielen und versuchen uns gegenseitig so lange mit Rätseln auszutricksen, bis einer von uns beiden völlig aufgibt? Oder was machen wir jetzt?
Nein, wir werden jetzt nicht anfangen, gegeneinander zu rätseln wie Bilbo und Gollum. Aus zwei Gründen. Erstens hätte ich da die Befürchtung, dass du mich gegen die Wand rätselst. Und zweitens soll das eben keine Folge werden, wo wir jetzt unglaublich viele Beispiele für Rätsel geben oder dass die Top 5 aller Rätsel oder Rätselmechanismen oder so weiter. Ja, jetzt wird der eine oder andere mit den Kopfhörern auch vielleicht ein bisschen enttäuscht sein, aber ich sag's mal ganz brutal, seien wir ehrlich, davon gibt es im Netz genug. Und es gibt sogar genug gute. Also jeder, der sich mal 5 Minuten oder 10 Minuten hinsetzt und ein bisschen gekonnt recherchiert, der wird auch von der Community mittlerweile verdammt gute Rätsel finden. So. Und in die Bresche müssen wir jetzt nicht auch noch springen. Das können andere besser. Ich glaube, es wäre stattdessen gut, wenn wir uns mal mit dem Thema beschäftigen, was muss ich denn beachten überhaupt, wenn ich ein Rätsel in den Abend einbaue? Also wie integriere ich ein Rätsel in eine Geschichte? Wir haben es eben gesagt, und wie gestalte ich sie und auch die Umstände, dass A, meine Spieler Spaß haben und dass letztendlich auch die Frage beantwortet werden kann, hat das Rätsel da seine Berechtigung? Ich glaube, das wäre lohnenswerter, wenn wir uns das mal heute anschauen.
Dann bleiben wir uns doch selber treu und stellen bei einem Thema wie diesem die allerwichtigste Frage zuerst.
Ich höre. Du meinst, was ein Rätsel überhaupt ist? Eine Definition?
Nein. So kleingeistig oder so groß müssen wir hier an der Stelle nicht sein. Ich meine, also in den allermeisten Fällen weiß man doch, ne, wann man vor einem Rätsel steht. Ein Rätsel ist ja relativ offensichtlich, beziehungsweise findet sich in der Spielwelt ja meistens recht offenkundig eingebettet. Aber bevor ich mich jetzt mit der Art, wie ich Rätsel in mein Spiel einbringe, wann und wie und an welcher Stelle beschäftige, müsste ich mir doch mal eine Frage stellen, die sich irgendwie schon fast einfach anführt oder fast schon stumpf anführt. Haben meine Leute eigentlich Lust auf Rätsel? Hat meine Spielgruppe Lust auf Rätsel? Und ganz ehrlich, Anjo, ich gebe jetzt mal gleich eine Antwort vorweg, denn ich habe neulich eine ähnlich geartete Erfahrung gemacht. Ich sag mal, ja, das haben sie, aber sie haben so ein paar Anforderungen an Rätsel. Also sie dürfen nicht zu lang sein, sie dürfen aber auch nicht zu kurz sein. Ne? Sie müssen immer für alle sein, also alle müssen an der Lösung beteiligt sein. Sie dürfen nicht zu schwierig sein, aber auch nicht zu leicht. Das Rätsel selbst darf aus sich selber nicht lösbar sein. Es muss aber gleichzeitig aus sich selbst lösbar sein. Also auf gut Deutsch, du kannst es als Spielleiter oder Spielleiterin eigentlich nicht richtig machen, oder?
Es hört klar, das ist ja die Geschmäcker sind da so individuell wie vielleicht auch bei anderen Sachen im Rollenspiel. Aber wo der Punkt, den ich dir absolut geben würde, ist eben die Gretchenfrage ist wirklich, haben meine Spieler generell überhaupt Lust drauf? Ne? Es mag ja den Fall geben, dass es einige Spieler gibt, die wirklich damit überhaupt nichts anfangen können. Ich hatte da auch einmal ein Beispiel aus einer Runde von mir, wo 80% das Rätsel sehr genossen haben. Also ich habe es eben vorher nicht abgeklärt, diese Frage. Und die restlichen 20%, das war dann eine Spielerin, die saß dann so ein bisschen betröppelt daneben und kam sich dann wahrscheinlich privat auch so ein bisschen doof vor, weil sie nicht irgendwie auf die Lösung gekommen ist. Und dann den Tipp, ja genau, das wäre vielleicht das Erste, was man auf den Weg mitgeben kann. Klärt das mal ab.
Total. Und klärt das mal ab. Mit wem klärst du es? Du klärst es natürlich mit deinen Spielern und deinen Spielerinnen ab. Ne?
Ganz genau.
Und nicht mit deren Charakteren. Und da kommen wir ja zu einer spannenden Frage, die wir auch in vergangenen Folgen schon gestellt haben. Ne? Für wen ist es jetzt eigentlich gemacht, das Rätsel? Wen setzt du vor das Rätsel? Ne? Setzt du Grengar den Starken, den Zwergen vor ein Runenrätsel? Ja. Oder setzt du den dahinter sitzenden Spieler Raffi vor ein Runenrätsel? Ja. Und wer muss darauf Lust haben? Vielleicht ist der kleine tüftelnde Zwerg ein begnadeter Rätsellöser, aber Raffi hat überhaupt keinen Spaß dran. Was ist jetzt hier also die Antwort auf die Frage, für wen machen wir es denn jetzt?
Ja, auch auf die Gefahr hin, dass ich mich da wiederhole, aber deswegen mache ich es auch kurz. Ich bin gerade auch noch bei Rätsel wirklich ein großer Fan davon, es die Spieler machen zu lassen, wenn wir die eben erwähnte Frage, macht es meinen Spielern Spaß, geklärt haben und diese mit Ja beantwortet wurde. Weil, wie gesagt, der Abend ist dann gelungen, wenn die Menschen aus Fleisch und Blut, die am Tisch sitzen, Spaß haben. Und wenn ein Rätsel eine tolle Möglichkeit ist, denen allen Spaß zu bescheren, indem sie es auch selber machen, dann, Herrgott, ja, dann spricht aus meiner Sicht gar nichts dagegen. Im Gegenteil, es wäre dann wahrscheinlich sogar doof, wenn irgendwie Thomas mega der Rätselfuchs ist und Spaß hat, aber er einen etwas stumpfsinnigen Barbaren spielt, der jetzt realistischerweise vielleicht sich ein bisschen eher raushalten müsste aus dem Rätsel lösen. Aber Thomas würde eigentlich gerne und muss dann zusehen, wie die Chars seiner Spieler irgendwie ihren Spaß haben und er nicht, dann ist das irgendwie nicht zielführend. Also deswegen würde ich mal ganz platt sagen, meine Meinung, Spieler.
Thomas, bitte streich den letzten Satz, den konnte dein Barbar mit Klugheit 8 leider gar nicht sagen.
Ja, genau, so nach dem Motto. Ja.
Total spaßbefreit. Ne? Ich finde, vielleicht ergänzend dazu, auch dass Rätselsituationen oftmals welche sind, in denen Immersion ganz bewusst einen kleinen Bruch bekommt. Denn wenn du beispielsweise jetzt irgendeinen, keine Ahnung, mit verschiedenen Kristallen, die in einer unterirdisch gelegenen Höhle zu finden und an bestimmte Plätze zu schieben sind, ein Schieberätsel, wenn du das beschreibst, dann werdet ihr am Spieltisch nicht drum herum kommen, das im Endeffekt auf einem Zettel vor euch aufzumalen. Und vier oder fünf neugierige Spieler und Spielerinnen werden sich um dieses Papier versammeln und überlegen, wie man das schiebt. Da wird häufig aus dem Charakter rausgefallen bei der Rätselsuche. Da wird häufig auch ein Stück weit die Immersion bewusst unterbrochen, weil der Rätselspaß der Spieler und Spielerinnen geweckt wird. Und da ist dann halt die Frage nach dem, für wen ist es, für die Charaktere oder für die Spieler und Spielerinnen, auch für mich total klar zu beantworten. Ich finde, worauf man dabei grundsätzlich aber achten sollte, und das funktioniert natürlich nicht, wenn vier Leute Bock haben auf Rätsel und eine Person nicht, aber wenn man ungefähr erahnen kann, auf welche Art Rätsel die Leute alle gemeinsam noch am ehesten Lust haben, Texträtsel, Bilderrätsel, mathematische Rätsel, dann kann man es so hinbekommen, dass man die Natur des Rätsels so anstellt, dass alle dran mitmachen wollen und auch können. Ne? Hat man nur ein winzig, also wie man das macht, dazu kommen wir später noch, aber das sollte auf jeden Fall ein Stück weit die Zielsetzung sein, meines Erachtens.
Ja, richtig. Also wenn Thomas der Mathematikstudent ist in der Gruppe irgendwie, dann sollte man vielleicht darauf achten bei der Mechanik des Rätsels, dass auch die anderen am Tisch sitzenden mitkommen. Wenn ich das richtig verstanden habe, was du jetzt meintest. Ne?
Ja, genau, ja. Ja, genau. Oder dass man halt nicht nur, weil man weiß, dass einer am Tisch Latein spricht, dann einfach den Cthulhu-okkulten Text im lateinischen Original hinlegt und sagt, ich kann ja nur einer übersetzen, aber viel Spaß damit. Ja. Ne? Der macht keinen Spaß. Also macht einem Spaß vielleicht, aber dann macht es ja eben auch 3 bis 5 Leuten keinen Spaß.
Okay, alles klar. Dann haben wir den Punkt sozusagen geklärt. Ihr dürft da draußen natürlich gern anderer Meinung sein. Wir sind der Meinung, die Spieler, die sollten am Abend Spaß haben. Und wenn die Spaß am Rätsel haben, dann lasst es sie doch um der Götter willen machen.
Gut. Rätsel sind für die Spieler und Spielerinnen da.
Punkt. Punkt. Alles klar. Dann der zweite Punkt. Das ist ja so ein bisschen mein Lieblingspunkt oder einfach, glaube ich, auch einer der wichtigsten Punkte. Die Berechtigung eines Rätsels in der Spielwelt. Für mich unglaublich wichtig, dass ein Rätsel seinen legitimen Platz in der Geschichte hat, im Setting hat, in der Situation hat. Also auf klug Deutsch könnte man sagen, es braucht eine narrative Legitimierung, die sich in den ganzen Rest des Abends, also in der Geschichte einfügt. Klingt jetzt ein bisschen kompliziert, vielleicht ein Negativbeispiel zur Verdeutlichung. Das ist ja tatsächlich etwas, was gang und gäbe war in grauer Vorzeit des Rollenspiels. Teilweise ist es auch noch heute in bestimmten RPGs virtuell irgendwie der Fall. Die Helden betreten einen Dungeon und in Raum 3 ist auf einmal das magische +12 Flammenschwert die einzige Waffe, mit der man den Dungeon-Herrscher hier besiegen kann, umgeben von einem arkanen Kraftfeld, und um das zu deaktivieren, muss ein Rätsel gelöst werden, was aber so völlig losgelöst von allem ist. Und ich frage mich da sofort, habe ich tatsächlich auch schon damals mich gefragt, gut, warum ist dieses Schwert da? Will der Dungeon-Herrscher besiegt werden? Das sind ja seine 4 Wände. Wenn er besiegt werden will, warum hat er den Helden dann das Schwert nicht gleich selbst gegeben? Warum muss er ein Rätsel draus machen? Und was zum Teufel hat jetzt dieses Zahlen-Sudoku überhaupt mit dem Dungeon und dem Herrscher zu tun? Also, du weißt, was ich meine.
Die Warum-Frage ist eine. Ich würde sagen, beantwortet einfach noch ein paar mehr Warum-Fragen, wenn ihr euch euer Rätsel überlegt. Nämlich erstmal die einfachste. Wer hat's denn gemacht? Also, ne? Wer hat sich das Rätsel ausgedacht? Warum? Ne? Weshalb und wofür hat diese Person dieses Rätsel geschaffen? Wollte es Leute am Zugang behindern? Ne, wollte es möglicherweise nur Eingeweihten den Zugang erlauben, ne, nur diejenigen, die den Code konnten, waren imstande, Eintritt zu erlangen, wollte es sich selbst vielleicht an bestimmter Stelle den Zugang beschränken oder vereinfachen, wie auch immer. Und da kommen wir dann auch gleich zum Ort. Ne? Es gibt ja meistens einen Ort, an dem ein Rätsel zu finden ist. Das Rätsel ist ja, wenn es nicht gerade irgendwo nur in einem Zettel herumtragbar ist, ja meistens an einen Ort und an irgendeinen Mechanismus gekoppelt. Und deswegen, welche Verbindung gibt's dazu? Sind es die Runen, die in den Stein gehauen sind, die ein Tor versiegeln? Ist es das Bild, was den dahinterliegenden Tresor verdeckt? Ja. Oder? Und dann natürlich die wichtigste Frage, vielleicht, wenn es um die Mechanik nachher geht, was für eine Art von Rätsel ist es denn? Ist es ein Texträtsel? Ist es ein Bilderrätsel? Ist es ein Schieberätsel? Ist es ein mathematisches Rätsel? Ist es ein Kombinationsrätsel? Und so weiter und so fort. Aber ich würde sagen, diese Frage nach der Mechanik ist eigentlich die letzte, die man sich stellt.
Finde ich richtig. Ich finde auch gut, dass du dieses Framework mit den W-Fragen gemacht hast, weil letztendlich, das klingt jetzt alles nach so einem riesigen Haufen Arbeit, aber eben, man muss ja auch die Welt mit dem Rätsel an sich nicht neu erfinden. Es ist durchaus, finde ich, legitim, Rätsel sozusagen von der Stange zu nehmen. Also ein Rätsel, was ihr über das ihr mal gestolpert seid, was ihr interessant gefunden habt. Und wenn ihr es dann so anpassen könnt, dass es in diese W-Fragen hineinpasst, dann kräht da auch kein Hahn mehr danach. Also da wird niemand etwas sagen. Wenn ihr es so schafft, das Rätsel irgendwie einzufügen, dass diese W-Fragen dann beantwortet werden, dann kann das auch ein Sudoku-Rätsel sein. Es muss halt nur zu den eben genannten am besten passen, würde ich sagen. Mhm. Aber Sid, pass auf, du bist doch so gut, du bist doch ein kreatives Köpfchen. Gib uns doch mal ein schönes Beispiel. Also wo all diese W-Fragen, die du gerade völlig zu Recht erwähnt hast, so ein bisschen Einfluss erhalten bei einem Rätsel. Wie könnte so ein Rätsel aussehen, was gut in der Spielwelt verankert ist?
Also, ich habe mir für ein Cthulhu-Abenteuer, was ich unlängst geleitet habe, Folgendes überlegt. Das Ganze spielt im Haus eines verwirrten Sammlers, der deutlich älter geworden ist, als er eigentlich ohne das Zutun finsterer Mächte hätte werden können. Und dieser ältere Sammler hat dummerweise zwar seine Lebenskraft behalten, aber sein Gedächtnis über die Jahre hinweg mehr und mehr eingebüßt, weswegen er für seine ganzen kleinen versteckten Dinge irgendwann sich selbst Hinweise hinterlassen musste, damit er noch seine Schatullen öffnen, seine Tresore wiederfinden oder sich an irgendwelche wichtigen Nummern erinnern konnte. Und das ist natürlich eine der einfachsten, aber an der Stelle natürlich auch schlauesten Methoden, um es plausibel zu machen, dass dieser alte, etwas senile Herr überall in seinem Haus kleine Rätselhinweise für die dahinter zu lesenden Rätsel hinterlassen hat. Also er hat es für sich gemacht, das Rätsel, und er hat sich selbst damit eine Gedächtnisstütze geliefert. Verbunden an diesem Ort ist es ganz eindeutig, weil er verschiedene Dinge, auf die er nur er alleine Zugriff haben wollte, damit hinter diesen Rätseln quasi verborgen hat. Und jetzt kommen wir zu dem Beispiel. Das habe ich nämlich auch ein Stück weit von der Stange genommen. Ich habe mich ein bisschen mit Gemälden auseinandergesetzt, die es in der Real-Historie gegeben hat. Und da bin ich auf Albrecht Dürers Melancholia I gestoßen, ein Gemälde aus dem frühen 16. Jahrhundert, das also vor Zahlenrätsel nur so strotzt. Also ich habe mich schon gefragt, ob Dan Brown da entweder schon ein Buch drüber geschrieben hat oder ob noch eins kommt, weil das bietet so viel Stoff dazu. Und dann habe ich einfach mir mehr oder weniger dieses Bild geschnappt, ist ausgedruckt in Hochglanz zur Verfügung gestellt und mit einem seiner kleinen Merktexte, die nur er versteht, garniert den Leuten zum Rätseln gegeben. So einfach. Damit konnten sie im Endeffekt dann die Zahlenkombination finden, mit der sie den Tresor öffnen konnten.
Ja, okay. Ja, super. Ja, alle Fragen, wer hat es gemacht, weshalb, also für sich letztendlich, Verbindung des Rätsels zum Ort und auch sehr schön eben passend zur Persönlichkeit des Rätselstellers, Melancholia 1 und so weiter. Genau, ja. Also ihr seht letztendlich, also es ist ein schönes Beispiel, aber es ist auch keine Zauberei. Und wenn ihr das beachtet, dann habt schon das Rätsel, würde ich sagen, eine super Legitimierung innerhalb der Spielwelt. Okay, haben wir, glaube ich, klar gemacht den Punkt. Können wir abhaken?
Finde ich auch. Jetzt könnte es ja ganz einfach sein, Anjo, wenn Sie die Zahlenkombination im Rahmen der Recherche und im Rahmen des Rätsellösens nicht finden, dann kriegen Sie den Tresor nicht auf. Doof gelaufen, oder? Ist es das schon? Oder?
Ja, natürlich. Und dann ist das Abenteuer an dieser Stelle leider zu Ende. Ja. Ihr wart einfach zu doof. Oder wie es in einem alten Ulrich Kiesow-Klassiker war, den ich neulich wieder gelesen habe, die Klugheit der Helden bildet nicht die Klugheit der Spieler ab. Senken Sie den Klugheitswert Ihrer Helden jetzt permanent um einen Punkt.
Was für eine Kollateralstrafe oder
Kollektivstrafe,
das ist wirklich so. Okay, ja gut, good old times. Nein, aber Anjo, sollten denn nicht Rätsel, wenn man sie nicht lösen kann oder nur schlecht löst oder nur halb löst, sollten sie nicht irgendwelche Konsequenzen haben oder sollte es Probleme auf dem Weg zur Lösung geben?
Also vielleicht erstmal, was die Konsequenzen angeht, egal wie man jetzt mit Fehlschlägen umgeht, dazu kommen wir noch gleich. Ich finde, man sollte als Spielleiter oder Spielleiterin die Spielenden über die Konsequenzen eines Fehlschlags nicht im Unklaren lassen. Also man sollte die Karten auf den Tisch legen und andeuten zumindest, okay, was passiert denn, wenn man dieses Rätsel jetzt nicht löst? Ja, also kommt dann die tödlichen Speere aus dem Boden oder wird vielleicht ein Weg verbaut, den man dann nicht mehr nehmen kann? Also das würde ich schon andeuten, weil A, finde ich das tatsächlich, bin ich vielleicht ein bisschen altmodisch, eine Sache der Fairness. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es eben, wenn man ein klares Ziel vor Augen hat oder eine Gefahr vor Augen hat, was bei Misserfolg passieren könnte, dann tüftelt man da doch mit ein bisschen mehr Engagement, als wenn das irgendeine nebulöse Konsequenz wäre, wo man gar nicht weiß, naja, ist das jetzt eigentlich ein wichtiges Rätsel oder nicht?
Da rennst du bei mir offenste Türen ein, ne? Also gerade da fällt mir sofort die obligatorische Sanduhr ein mit der zeitlichen Begrenzung, die gegen dich tickt.
Ne?
Also wenn ihr es bis Zeitpunkt X nicht schafft, dann, das steigert die Motivation durch die emotionale Beteiligung der Leute natürlich ganz massiv. Ja. Ne? Wenn ich das Gefühl habe, es steht hier wirklich was auf dem Spiel und ich habe auch ungefähr eine grob umrissene Ahnung davon, was auf dem Spiel steht, unser sicheres Weiterkommen, tatsächlich unsere blanke Haut oder eben der Goldschatz am Ende vielleicht auch nur. Ja, sobald die Konsequenz ein bisschen greifbarer ist als eben nur, ja, irgendwas wird dann schon schief laufen, ist man investierter. Ich hatte unlängst, also ist schon ein paar Monate her, aber habe ich mal so eine ganz klassische Moria-Bedrohung gehabt. Mhm. Also ne, die Helden haben es geschafft, im Dorf eines Goblin-Stammes einen NSC, den sie gesucht haben, zu befreien, mhm. wurden dabei ungeschickterweise von den Goblins gesehen und werden jetzt natürlich verfolgt, wilde Hetzjagd durch ein Gebirgstal, und ganz am Ende schaffen sie es durch trickreiches Manövern und Abgang einer halben Lawine, sich den Vorsprung zu verschaffen. Blöderweise endet der Weg jetzt in einer Sackgasse vor einer großen Steinwand. Und okay. mit Glück und Zauberei decken sie ein zwergisches Tor auf, das in Runen in diese Wand hineingelassen ist. Und jetzt müssen sie das Runenrätsel lösen, bevor, Achtung, Klick, steht die Sanduhr auf dem Tisch, die Goblins da sind. Dann schaffen sie es, noch rechtzeitig durch das Tor zu schlüpfen und die Goblins ratlos vor einer öden Felswand stehen zu lassen. Oder sie schaffen es nicht und wissen, dann sind die Goblins da und man muss sich einem Kampf stellen. Da waren die Konsequenzen sehr klar, sehr spürbar. Mhm. Und dadurch hat natürlich den Leuten die Zeit wie ein Goblinstang im Nacken gesessen.
Das ist vor allen Dingen, glaube ich, auch ein gutes Beispiel dafür, dass das Scheitern eines Rätsels jetzt nicht das Ende des Abenteuers bedeutet, sondern eben einfach ein anderer Weg sich eröffnet, in dem Fall zum Beispiel der Kampf. Aber das ist natürlich ein spannendes Thema. Generell dieses Gelingen, Nicht-Gelingen, das ist vielleicht auch etwas, worüber sich lohnt, im Vorfeld mal nachzudenken. Stellt euch mal die Frage, das kann ja durchaus sein, im Rollenspiel ist ja prinzipiell sehr viel möglich, haben die Spielenden denn eigentlich bestimmte Fähigkeiten, Talente oder Zauber sind da oft auch so eine Sache, mit denen sie dem Rätsel ausweichen können. Also mit dem sie die Mechanik des Rätsels aushebeln können. Ja? Also man denke da nur an den klassischen, ich gehe jetzt durch die Wand Zauber und muss mich deswegen jetzt gar nicht mit dem Rätsel am Türschloss irgendwie aufhalten. Oder ein Wortfindungsrätsel, was eine Person einem stellt und man sagt, ich habe keine Lust darüber zu rätseln, ich mache den Wahrheitszauber und entlocke dem einfach das Lösungswort. Also und die Palette ist ja unendlich sozusagen. Ne? Und da lohnt es sich im Vorfeld mal drüber nachzudenken, weil ich glaube, letztendlich hat man dann als Spielleiter nur zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit wäre, wenn, und es ist, glaube ich, vielleicht sogar die elegantere, wenn das kreative Einfälle sind, die sich die Spieler da einfallen lassen, um dieses Rätsel zu umgehen, dann sollte man es vielleicht besser zulassen, ja, weil wenn man es dann mit aller Gewalt trotz kreativer Einfälle verhindert, dann ja, läuft es doch so ein bisschen Gefahr, eben Railroading doch zu werden, ja, also dieses Rätsel muss jetzt auf Teufel komm raus gelöst werden, es wird nicht geschummelt dabei. Oder eben, wenn man das wirklich zumindest die Spieler einmal auf diese Herausforderung, ja, also wenn man schon will, dass der Versuch zumindest stattfindet, dann müsste man sich im Vorfeld vielleicht überlegen, ja gut, was gibt's da für Mechanismen, so kleine Betrugsversuche sozusagen im Vorfeld zunichte zu machen.
Finde ich total gut, dass du das nochmal sagst, weil hier nochmal ein Punkt total stark herausgestellt werden sollte. Ein Rätsel sollte dem Spielspaß dienlich sein und nicht eurer perfiden Freude.
Ja,
dass,
danke.
Dass ihr dabei zuschaut, wie die Spielenden sich die Zähne ausbeißen. Sollten wir in deinem von dir dabei gerade skizzierten Fall die Spielenden es schaffen, mit ihren Charakteren einen eleganten und ihnen den Spielspaß schenkenden Weg am Rätsel vorbeizuschaffen, dann habt ihr es geschafft, dass das Rätsel den Leuten Spaß gemacht hat, nämlich indem sie es umgehen konnten. Dann solltet ihr jetzt nicht sagen, halt, stopp, ich schenke euch jetzt aber leider diesen Moment, diese Time to Shine nicht, sondern ihr müsst dieses Rätsel auf Teufel komm raus lösen.
So ist es.
Gleichzeitig, jetzt ne, ist so ein bisschen auch mein Appell an junge Spielleitende, ihr müsst natürlich auf diese Situation wirklich gut vorbereitet sein oder ihr müsst euch diese zwei Varianten immer gut zurechtlegen, denn es gibt viele Systeme, die einem die Übersichtlichkeit wirklich gar nicht leicht machen. Ihr könnt als Spielleitende kaum immer sämtliche Fähigkeiten und kreativen Verwendungsweisen aller Systeme im Kopf haben oder auch nur dessen, was ihr gerade spielt. Ich sag euch, mir geht's manchmal so, ich spiele D&D noch nicht lang genug, als dass ich bei einem meiner Mitspieler, dessen Order of the Scribe Mage, die ganze Zeit irgendwelche Spruchmodifikationen rausknallt, von denen ich noch nicht mal gehört habe. Und ich sitze dann da immer und denke mir, na toll, wenn ich das jetzt durchgehen lasse, dann macht es mir die Mechanik, die ich mir hier für diese Herausforderung überlegt habe, komplett zunichte. Mhm. Weswegen natürlich als alternative Variante zu Anjos vorgeschlagenem Lass es durch auch ein, du kannst es dir selbst nicht erklären, aber irgendetwas lässt die violetten Fäden arkaner Kraft an deinen Fingerspitzen verenden, wie eine Pflanzenwurzel unter einem Brennglas. Dein Versuch bleibt wirkungslos. Manchmal auch okay ist. dann sagt man das, gibt keine Erklärung dafür, warum etwas nicht funktioniert und vertraut im Laufe der Zeit darauf, dass die Spielenden schon einsehen, dass man damit als Spielleiter eine Entscheidung trifft, die dem Gesamtspielvergnügen hier dienlich ist.
Finde ich auch. Bei mir macht da ein bisschen auch der Ton die Musik, ne? Also wenn ein Spieler quasi achselzuckend sagt, wenn er mit so einem Rätsel konfrontiert wird, so, da habe ich auch diesen einen Spruch, den knall ich jetzt drauf, dann wird das schon gut sein. Ja, genau. dann würde ich auch auf jeden Fall so zu deiner Variante greifen. Da würde ich auch sagen, na, also langsam, Freundchen. So einfach geht das dann nicht. Wenn hingegen die Ideen jetzt wirklich clever sind oder auch genauso erkämpft, wie wenn man das Rätsel lösen würde, durchaus denkbar, wie du auch gesagt hast, quasi gönnt den Spielern doch den Spaß dann, dem Ganzen ein Schnippchen zu schlagen, denn war das eben das, was Spaß gemacht hat an der Sache. Total, absolut. Ein gutes Rätsel fordert die Spielenden, behindert aber nicht den Spielfluss, weil bedenkt, und das impliziert das ja, was Sid gesagt hat, die Spaß haben müssen, sind die Spieler, die Menschen am Tisch. Das lässt sich natürlich auch umkehren, ja, weil wenn ein Rätsel dafür sorgt, dass jetzt gerade diese Menschen aus Fleisch und Blut keinen Spaß haben und nur genervt sind und sich mit der Hand übers Gesicht fahren und die Augen verdrehen, ja, dann ist das Ganze am Abend wohl gründlich nach hinten losgegangen.
Guter Punkt und hier vielleicht nochmal eine andere Variante von das Rätsel macht keinen Spaß, obwohl doch alle grundsätzlich viel Spaß an Rätseln haben. Was ist denn, wenn die Leute einfach total auf dem Schlauch stehen? Mhm. Also was ist, wenn sie es nicht schaffen? Also ist nicht das erste Mal, es ist mir nicht nur einmal passiert, dass dann da Spielende sitzen und sich wirklich die Haare raufen und irgendwer schon anfängt auf dem Handy rumzuscrollen, weil die anderen beiden tief gebeugt über irgendeinen Text, den es zu übersetzen oder dichterisch zu komplettieren gilt, sich brüten. Was machst du dann? Gibst du Hilfestellung? Mhm. Lässt du dann auf einer Metaebene Proben würfeln? Nimmst das Rätsel, korrigierst nochmal was und sagst, ach guck mal, dann macht mal die einfache Version? Oder wie handhabst du solche Situationen?
Ich würde das tatsächlich ähnlich lösen im positiven Sinne, wie du gerade beschrieben hast, dass man ein Hindernis beschreibt. Also wenn jemand anfängt zu zaubern und die arkane Kraft aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert. Ich versuche mit Beschreibung innerhalb der Spielwelt und mit dem, was die Spieler bereits erlebt haben und wissen, irgendwie denen kleine Hinweise zu geben. Also nach dem Motto, während du darüber nachdenkst und dir das Hirn zerbrütest, erinnerst du dich, wie du im Raum zuvor an diesem einen Gemälde doch kurz verharrt bist. Und du fragst dich noch einmal, was war darauf zu sehen? Die Stellung der Sterne war in einer ganz bestimmten Weise angeordnet und entweder der Spieler kommt dann von alleine drauf oder man gibt weiter Hilfestellung. Ich habe früher auch das kombiniert mit Probenwürfen, bin mittlerweile da nicht mehr ganz persönlich so der Freund von, weil es immer sein kann, dass diese Probe auch fehlschlägt und dann ist der arme Spieler genauso schlau wie vorher. Und ich denke heute mittlerweile, naja, wenn es schon den Moment gibt, dass es ein bisschen hakt, dass die Dynamik draußen ist, weil es zu lange dauert, bis man auf eine Lösung kommt, dann gebe ich den Tipp gleich und hoffe, dass es da weiter ins Rollen kommt, als dass ich das nochmal durch eine Probe quasi ausbremse oder Gefahr laufe, dass diese Probe nicht geschafft wird. Also ich wäre dann relativ, wenn ich wirklich merke, ups, Jetzt droht gerade der Spaß zu kippen, dann bin ich sehr großzügig mit meinen Hinweisen innerhalb der Spielwelt.
Da gebe ich dir recht, neige ich inzwischen auch mehr zu. Früher habe ich auch gerne mal den Meta-Würfelwurf zu Rate gezogen und wie du schon sagst, wenn es dann niemand geschafft hat, dann hattest du auf einmal deinen Tipp nicht zu geben. Inzwischen mache ich es dann eher so, dass ich mir beispielsweise die Werte der Charaktere anschaue und einschätze, ach guck mal, die Person hat wahrscheinlich den höchsten Intelligenzwert und das höchste mathematische Grundverständnis. Mhm. Dann gebe ich ihr jetzt den Tipp, als du einen Schritt zurück machst und auf das Schriftstück schaust, kommt dir auf einmal eine sonderbare mathematisch wirkende Anordnung in den Sinn, die du vorher beim nahen Draufschauen gar nicht gesehen hast. Vielleicht lohnt es sich doch nochmal in den Ecken des Dokumentes nachzuschauen. Also genauso wie du es gerade beschrieben hast, nur eben einer Einzelperson aufgrund einer Fähigkeit zugeordnet. Ja
finde ich sehr elegant, weil da dann an der Stelle natürlich dann doch wieder der Char ins Spiel kommt mit seinen speziellen Fähigkeiten, auch auf dem Heldenbogen und so weiter. Und genau, das ist doch ein schöner Moment, um das dann wieder quasi zu Hilfe zu nehmen und dass das auch eine Folgerichtigkeit zwischen den einzelnen Charakteren hat. Finde ich gut. Ja, lieber Sid, jetzt haben wir doch eine ganze Menge schon gesagt, was man bei so einem Rätsel oder bei der Erstellung eines Rätsels beachten soll. Jetzt habe ich doch so ein bisschen fast ein schlechtes Gewissen, dass wir doch so mit gar keinen Rätseln rausgerückt sind und würde jetzt zumindest mal sagen, vielleicht sammeln wir noch ein paar Inspirationsquellen. Also wo kriegt man denn ein Rätsel her, wenn man sich ein Rätsel ziehen möchte, um es dann schön, wie wir beschrieben haben, in die Spielwelt einzubauen? Wo würdest du da nachsuchen?
Ich kann gar keine hilfreichen Tipps geben, weil ich mache die alle selber. Nee, ich kann dir nur sagen, es gibt eine Quelle, okay, die ich voll gnadenlos nicht empfehlen kann, und das ist AI, weil die baut dir so eine Grütze zusammen, da lachst du dich kaputt. Also
Zustimmung, ich muss echt sagen, ja, Zustimmung.
Bei allem, was AI macht inzwischen schon kann, gute Rätsel bauen können sie nicht. Aber Anjo, nee, ganz ehrlich, ich bin da nicht gut. Was hast du zur Hand? Was nutzt du?
Also, es gibt natürlich auch in offiziellen Publikationen, je nach System, gibt es da das eine oder andere Werk zum Nachschlagen. Also zum Beispiel, was D&D angeht, ist, glaube ich, zum Beispiel sowas wie Taschas Kessel mit allem, glaube ich, ne? Da ist auch was über Rätsel drin. Im Internet bin ich oft tatsächlich fündig geworden bei How to Be a Hero, auch in Pen and Paper Foren, von denen ich ja tatsächlich ein sehr großer Freund geworden bin, Tunnelon, Orkenspalter und so weiter, gibt's immer wieder einzelne Threads, in denen das Thema behandelt wird, und ja, das wären also die allerersten Anlaufstellen, die mir einfallen. Eins fällt so an so ein Genre sozusagen fällt mir auch noch ein. Ich glaube, das ist tatsächlich gut. Ich glaube, da habe ich auch schon zumindest unbewusst jede Menge mir rausgeholt. Ich bin ja ein großer Freund und Fan und Spieler von Escape Rooms und Exit Games, Geocaching und so ein Kram, ja. Und das ist ja mittlerweile wirklich fast eine eigene Industrie geworden. Und diese Rätsel haben eben auch den Vorteil, dass sie meistens schon quasi etwas spielerisch Angebundenes haben, weil das Ganze ja in einem Szenario stattfindet. Und die sind wirklich oft sehr kreativ, originell und auch noch unverbraucht, weil die Mechaniken dort sehr unverbraucht sind.
Okay, lieber Anjo, was gibt's noch zu sagen?
Es gibt wenig zu sagen noch jetzt, außer vielleicht einen kleinen Ausblick auf unsere nächste Unternehmung, die wir planen.
Liebe Leute, ihr habt uns in den Ohren gehangen und in den Foren gehangen. Oh Gott, der war schlecht. Ihr wolltet auf jeden Fall schon an mehrfacher Stelle von uns, hey, das ist ja ein cooler Podcast, aber macht doch auch mal was für Spieler und Spielerinnen.
Ja.
Ja, und natürlich ist bei uns so ein bisschen das Problem darin gelegen, dass wir nun mal einen Podcast für Spielleitende machen. Und dann haben wir uns überlegt, na, wie kriegen wir denn das zusammen? Nächstes Mal seid ihr herzlich eingeladen, denn wir begrüßen hier in unserem Podcast die Spielgruppe aus der Hölle. Vielleicht auch aus dem Himmel. Auf jeden Fall stellen wir uns mal die Frage, was können Spielende eigentlich dazu beitragen, dass es für den Spielleiter und damit für die gesamte Runde richtig schön wird oder richtig furchtbar? Und wie geht man damit um? Das ist das Thema unserer nächsten Folge. Mal ein kleiner Ausbruch aus dem Üblichen.
Richtig. Ihr habt es so gewollt. Und wehe, ihr haltet euch nicht daran. Ja. Alles klar, okay. Ja, lieber Sid, es war mir wieder eine Freude und vielen Dank an alle, die uns hier mal wieder zugehört haben. Falls es euch gefallen hat, es gibt da immer noch diese kleine Bewertungsfunktionen auf diversen Podcast-Plattformen, die ihr gerne benutzen dürft. Wir würden uns auch weiterhin darüber freuen. Und bis zur erwähnten nächsten Folge, würde ich sagen, sagen wir wie immer Tschüss und spielt schön.
Mögen die Würfel euch gewogen sein.